Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB AT. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist die allerletzte und 18. Einheit der Vorlesung und es freut mich ausgesprochen, dass Sie bis zu dieser letzten Einheit jetzt mit am Ball geblieben sind. Heute kommen auch tatsächlich fast keine neuen Inhalte mehr, sondern es geht vor allen Dingen um die Fallbearbeitung. Die Einheit ist auch deutlich kürzer als die anderen, ist keine volle Vorlesungseinheit mehr, aber es sind ganz, ganz wichtige komprimierte Inhalte darin. Denn Sie lernen ja nicht nur für den Genuss, sondern auch dafür, um Ihr Wissen irgendwann irgendwo mal abzuliefern. Und das ist bis auf Weiteres eine Klausur, die Sie schreiben, entweder am Ende des ersten Semesters oder dann vielleicht auch später im Staatsexamen, wo in gleicher Weise BGB AT drankommen kann. Und jetzt kann ich mit dieser Vorlesung und auch mit dieser letzten Einheit nicht all das leisten, was ein Tutorium oder eine Arbeitsgemeinschaft dafür leisten könnte. Aber zumindest ein paar Fingerzeige in eine hoffentlich gute Richtung möchte ich Ihnen in dieser Einheit geben. Sie kennen das allerdings natürlich schon. Wir fangen nicht an, ohne einen Blick zurückgeworfen zu haben, um Sie zu erinnern an das, was Gegenstand der letzten Einheit war. Wir hatten uns mit Rechtssubjekten und Rechtsobjekten beschäftigt, Sie erinnern sich. Wir hatten über Rechtsfähigkeit gesprochen, hatten gesehen, es gibt natürliche Personen, das sind die Menschen. Die sind ab der Vollendung der Geburt, also ab 0 Jahren, schon rechtsfähig. Das bedeutet nicht, dass sie schon direkt Geschäfte schließen, Verträge schließen könnten, aber dass sie Inhaberinnen und Inhaber von Rechten und Pflichten sein könnten. Wir hatten gesehen, neben den natürlichen Personen gibt es auch juristische Personen. Das sind keine Menschen, sondern das sind andere Akteure. Es gibt sogar dann noch ein Zwischending. Es gibt die Gesellschaften, wie Sie später kennenlernen werden, Gesellschaften bürgerlichen Rechts insbesondere. Das sind Personengesellschaften. Das sind sehr, sehr stark an Personen orientierte Gesellschaften, die noch nicht mal juristische Personen sind und die trotzdem Akteure sein können im Rechtsverkehr und die deswegen auch von uns als rechtsfähig bezeichnet werden. Also aber jetzt Zukunftsmusik. Vielleicht denken Sie dann, wenn Sie sich mit dem Gesellschaftsrecht beschäftigen, nochmal an diese Folie zurück. Für den Moment soll Ihnen einfach nur die Erkenntnis reichen, die Menschen, die um Sie herum sind, das sind diejenigen, die Inhaber von Rechten und Pflichten sein können. Wir hatten gesehen, manchmal knüpft das Gesetz an bestimmten Rollen, die diese Menschen im Rechtsverkehr einnehmen. Insbesondere § 13 und 14, die Verbraucher- und die Unternehmerrolle. Es gibt manchmal Situationen, wo gerade auf einer Seite des Geschäfts ein Verbraucher steht, auf der anderen Seite eine Unternehmerin. Das nennen wir nach der Definition des 310 Absatz 3 einen Verbrauchervertrag. Also Verbrauchervertrag heißt nicht C2C, Consumer to Consumer, Verbraucher auf beiden Seiten, sondern Verbrauchervertrag ist definiert als Verbraucher auf der einen, Unternehmer auf der anderen Seite. Und in dieser Situation denkt der Gesetzgeber, haben wir wahrscheinlich so eine Art Machtungleichgewicht zwischen den beiden Seiten. Also braucht die Verbraucherin besondere Rechte und der Unternehmer muss sich besondere Pflichten gefallen lassen. Welche das konkret sind, das hatten wir nur im Vorausblick gesehen, das schauen wir uns in späteren Vorlesungen an, aber Sie kennen schon mal jedenfalls diese beiden Rollen. Und für diese beiden Rollen, das hatte ich Ihnen gesagt, ist entscheidend zu wissen, was die Zweckrichtung eines ganz konkreten Geschäfts ist. Wenn ich etwas mit einer privaten Zwecksetzung kaufe, also für meine Wohnung etwa, dann bin ich in diesem Geschäft Verbraucher. Es kann sein, dass ich 2 Minuten später ein anderes Geschäft abschließe, da kaufe ich eine Büroausstattung für meine Anwaltskanzlei. Dann bin ich in diesem nächsten Geschäft Unternehmer. Das ist also sehr, sehr spezifisch, abhängig davon, was der Sinn dieses konkreten Vertrags ist, den ich da abschließe. Und in der einen Situation mag ich Verbraucherrechte genießen, in der anderen mag ich vielleicht sogar im Extremfall derjenige sein, der als Unternehmer einer Verbraucherin gegenüber diese Rechte einzuräumen hat. Das sind die Personen, die am Rechtsverkehr teilnehmen, Rechtssubjekte. Es gibt aber auch die Rechtsobjekte. Das sind insbesondere die Dinge, mit denen wir da draußen handeln können. Und häufig hatten wir bisher in der Vorlesung den 433 Kaufvertrag als Beispiel genommen. Und da hatten wir bisher noch nicht so genau darüber nachgedacht, was eigentlich Gegenstand so eines Kaufvertrags ist. Da steht vom Kauf von Sachen drin etwas im Gesetz und jetzt wissen wir durch die Definition des § 90 BGB, eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand. Also eine Software ist keine Sache. Ich hatte Ihnen auch schon verraten, es gibt Krücken, es gibt Brücken im BGB, wo wir dann sagen können, etwas, was keine Sache ist, werden wir vielleicht trotzdem wie eine Sache behandeln. In diesem Fall kann ich tatsächlich auch nicht körperliche Gegenstände nach dem § 453, das ist so eine Brücke, wie eine Sache behandeln, wie einen körperlichen Gegenstand, aber es geht nicht ohne diese Brücke. Also, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm kaufen, dann können Sie das nicht rein unter 433 subsumieren, sondern dann brauchen Sie die Brücke des 453, um das Kaufrecht trotzdem nutzen zu können. Körperlicher Gegenstand heißt anschaubarer, anfassbarer Gegenstand, das ist damit gemeint. Wir hatten gesehen, innerhalb des Sachbegriffs gibt es dann noch verschiedene Unterkategorien, zum Beispiel diejenigen der vertretbaren Sachen nach 91, der verbrauchbaren Sachen nach 92. Das sind ziemliche Nischen-Dinge, die ich jetzt gar nicht nochmal detailliert wiederholen möchte. Viel wichtiger, dass Sie wissen, was Bestandteile sind nach den Paragraphen 93 folgende. Und hier wiederum ist das Wichtigste, dass Ihnen klar ist, was der Gesetzgeber an dieser Stelle will. Eine Einheit, nenne ich sie mal A, ist Bestandteil einer Einheit B, wenn die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass es wirtschaftlich Schwachsinn wäre, die beiden voneinander zu trennen. Dann sagt der Gesetzgeber, A ist Bestandteil von B und sie können nur einheitlich behandelt werden. Sie sind mit anderen Worten nicht sonderrechtsfähig. Oder noch mit anderen Worten, es kann kein unterschiedliches Eigentum an beiden Teileinheiten bestehen. Ich kann nicht sagen, Eigentümerin von diesem Bestandteil A ist die Person A und Eigentümerin von dem Bestandteil B ist die Person X. Das geht nicht, sondern es muss ein einheitliches Eigentum geben. Das heißt auch, wenn ich Sachen, die ursprünglich getrennt voneinander waren, dann miteinander in einer Weise verschmelze, dass die eine Bestandteil der anderen wird, dann können keine zwei unterschiedlichen Eigentumsrechte fortbestehen, sondern dann muss das irgendwie entschädigt werden. Das machen Sie später im Sachenrecht. Hier für diesen Moment im BGB AT ist nur wichtig zu wissen, dass die Verortung, die ist in den 93 folgende BGB zu suchen. Also wenn Sie eine Frage haben, wem gehören Sache später aus dem Sachenrecht heraus und wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich die Verbindung, ist die eng genug dazu, dass wir sie in ein eigenes einheitliches Eigentum und auch als einheitlichen Vertragsgegenstand hineinordnen müssen, dann ist die Antwort darauf in den Paragraphen 93 folgende zu suchen. Wir hatten gesehen, was immer kaputt geht, wenn es auseinandergerissen wird, zum Beispiel die Autobahnvignette oder der Parkettfußboden, den ich schön einbauen kann, aber wenn ich ihn rausreiße, ist eigentlich nichts mehr wert. Klar kann ich ihn noch verfeuern, aber ein Großteil des wirtschaftlichen Wertes wurde zerstört. Da haben wir wesentliche Bestandteile, die sind nicht sonderrechtsfähig. Wenn hingegen nur Sachen irgendwo angeschraubt werden oder angebaut werden, dann würde man tendenziell sagen, nein, das sind keine Bestandteile einer anderen Sache. Sonderfall sind die Scheinbestandteile nach § 95. Die wachsen zwar eng an, sind aber von vornherein dazu gedacht, nach einer bestimmten Frist wieder voneinander getrennt zu werden. Und da sagen wir dann, die schauen aus wie ein Bestandteil, deswegen Scheinbestandteil, aber wir behandeln sie juristisch nicht als Bestandteile. Da bleibt also gewissermaßen separates oder kann separates Eigentum von zwei Eigentümerinnen bestehen. Wenn wir sagen, wir haben keine so enge Verbindung, dass wir einen Bestandteil einer anderen Sache annehmen, dann kann es trotzdem sein, dass wir so eine lockere Zuordnung einer anderen Sache haben. Das wäre das sogenannte Zubehör oder bei Grundstücken wäre es das Inventar. Und hier hatten wir gesagt, der wesentliche Rechtsfolge einer Zubehörqualifizierung ist, dass wenn ich den Hauptgegenstand übertrage und nichts dazu sage, ob das Zubehör mitgehen soll, dann gibt es Rechtsregeln dafür, dass das Zubehör mitgeht. Also wenn Sie eine Kirche verkaufen und Sie sagen nichts zu dem Instrument, was da drin steht, zu der Kirchenorgel, die darin verbaut ist, dann wird im Zweifel davon auszugehen sein, dass dieses Instrument mitverkauft ist. Oder wenn Sie ein Boot verkaufen und das Segel ist dran und zu dem Segel ist aber nichts gesagt, dann würden Sie sagen, naja, das Segel, das kann man schon abziehen. Ja? Das ist sonderrechtsfähig, das ist kein Bestandteil dieses Bootes. Aber im Zweifel, wenn nichts dazu gesagt ist, dann darf man als Käufer davon ausgehen, dass man das Boot mit Segel verkauft bekommt. Dann hatten wir uns noch weitere Begriffe angeschaut in den Paragraphen 99 folgende, insbesondere Früchte und Nutzungen. Die spielen manchmal eine Rolle, wenn die Frage ist, was ist überhaupt herauszugeben, wenn mein Gegenstand eine gewisse Frist, eine gewisse Zeit lang bei jemand anders zu Gast war und der mir sie wieder zurückgeben muss. Wem gehören dann die Äpfel, die vom Baume gefallen sind? Oder wem gehören die Kilometer, die von einem Auto gefahren wurden? Das wären keine direkten Früchte, es wären aber Nutzungen, nämlich eine Art von Gebrauchsvorteilen. Das ist eine sehr, sehr häufige Frage. Sie erinnern sich, ich habe Sie auf den Dieselabgasskandal verwiesen. Und da sollten Sie wissen, das ist in Paragraphen 99 und 100 definiert. Schließlich haben wir uns noch mit Tieren im bürgerlichen Recht befasst. Wir hatten den 90a BGB gesehen, der im Wesentlichen sagt, Tiere sind zwar keine Sachen, aber sie werden faktisch dann doch wie Sachen behandelt. Auch das hilft zum Beispiel bei einem Kaufvertrag nach 433, wo wir sagen, wir brauchen eine Kaufsache, das ist so 4.33 eben als Definition des Kaufvertrages. Und wenn ich zum Beispiel ein Pferd kaufe, dann ist das nun mal keine Sache, das weiß ich ja. Das ist kein körperlicher Gegenstand, sondern es ist ein Tier. Aber 90a Satz 3 sagt, naja, auch wenn es keine Sache ist, wir behandeln es wie eine Sache. Das heißt, es kann mit dieser Krücke wiederum des 90a, kann es dann doch einen Pferdekaufvertrag nach den Regeln der 4.33 folgende BGB geben. Ein einziges Thema habe ich dann bei der Durchsicht ganz am Ende der letzten Einheit gesagt, hoppla, das haben wir ja noch nicht gemacht und habe dann so schnell hinterhergeschoben, ja, wird schon so passen. Aber eigentlich habe ich mich in der Sekunde schon gefragt, warum ich dieses Thema ausgelassen habe. Es ist nicht super wichtig, aber irgendwie finde ich, sollte es doch in einer BGB-AT-Vorlesung drin sein. Nur es ist schwer, das in die Einheiten, wie wir sie jetzt bisher in den letzten Wochen erlebt haben, gut einzuhängen. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich das jetzt als allerletzte inhaltliche Folie doch in dieser abschließenden Einheit nochmal hinterher schiebe. Das sind nämlich bestimmte Notrechte. Das will in keine der anderen Schubladen, der anderen Themen passen. Sie fühlen sich vielleicht ein Stück weit an Strafrecht schon erinnert, aber es ist doch Zivilrecht und ich bitte Sie, das tatsächlich jetzt doch nochmal mit mir aufzublättern. Die Paragraphen 2, ich glaube 26 folgende, da fängt es an. Da geht es, wie die Abschnittsüberschrift schon sagt, um Ausübung von anderweitig bereits erkannten Rechten. Manchmal aber auch um Selbstverteidigung oder um Selbsthilfe. Und dann ist die Frage, was ist rechtswidrig, was muss ich erdulden und was könnte rechtmäßig sein? Man kann, es ist auch deswegen ein Sonderthema, weil das nicht so gut sich verschränkt mit dem, was wir uns bisher angeschaut haben, sondern es ist eher etwas, was man vielleicht im Sachenrecht, manchmal aber auch im Schuldrecht nochmal als eine Querverwendung zum BGB-AT sieht. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn wir hier nur ein paar Grundlagen uns anschauen. Aber trotzdem, es sollte so sein, dass Sie sich später nochmal daran erinnern, das zumindest schon einmal gesehen zu haben. Deswegen bringe ich Ihnen das auf diese Folien rein. Wir beginnen einfach mal vorne und schauen uns diese Notrechte einmal durch. Dann wissen Sie auch, was die Paragraphen im Wesentlichen von Ihnen wollen und dann können Sie es auch abhaken. 226 Schikaneverbot. Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. Die Ratio dieser Vorschrift brauche ich Ihnen nicht groß erklären. Das Zivilrecht will helfen Menschen, die untereinander als Privatpersonen nicht gut miteinander klarkommen. Wenn es aber einer Person nur darum geht, ohne eigenen Vorteil der anderen einen Nachteil zuzufügen, dann nimmt sich das BGB an dieser etwas unverhofften Stelle zurück. Und das gilt gewissermaßen für alle Ansprüche, die Sie bisher auch schon kennengelernt haben und die Sie zukünftig noch kennenlernen werden. Wenn Sie an sich feststellen, ein Anspruch ist da, der ist entstanden, wenn Sie so wollen, dann könnten Sie noch überlegen, ist das ein Anspruch, der tatsächlich ausgeübt werden sollte, wenn tatsächlich die Anspruchstellerin keinen anderen Zweck damit verfolgt, als jemand anders zu schaden. Kein Miniaturvorteil für die Anspruchstellerin. Man muss allerdings genau das bei dieser Vorschrift auch unterstreichen. Deswegen findet diese Vorschrift so gut wie nie Anwendung. Und das ist der Grund, weswegen ich Ihnen auch zwei Bullet Points dazu geschrieben habe, wo man jedenfalls von der Anwendung dieser Vorschrift in der Regel abraten sollte. Stellen Sie sich vor, A macht gegen B einen Auskunftsanspruch geltend. Das haben Sie so noch nicht erlebt, aber können Sie sich zum Beispiel vorstellen in erbrechtlichen Fällen, wenn Sie enterbt wurden von Ihren Eltern zum Beispiel, weil Sie irgendwie die böse Tochter, der böse Sohn sind. Dann haben Sie aber vielleicht einen gewissen Wertanspruch trotzdem gegen die Erben. Man nennt das im Erbrecht Pflichtteilsanspruch. Und um den berechnen zu können, müssen Sie wissen, was ist überhaupt in der Erbschaft drin. Und Sie verlangen Auskunft. Typischer Auskunftsanspruch. Es gibt im Gesellschaftsrecht andere Auskunftsansprüche, wo Sie in einer Gesellschaft mit drin hängen und von den anderen wissen wollen, was eigentlich gerade los ist. Es gibt Auskunftsansprüche in so vertretungsähnlichen Konstellationen, wo Sie eine Vertreterin, das kennen Sie ja schon, 164 folgende vorgeschickt haben, die hat irgendwas für Sie gemacht und jetzt wollen Sie wissen, was ist denn da vorne eigentlich gelaufen? Ich war ja beim Hauptgeschäft gar nicht dabei. Nun können Sie sich zugleich vorstellen, mit so einem Auskunftsanspruch kann man die Person, die da in Anspruch genommen wird, ziemlich triezen, ja, dass sie also sehr, sehr vollständig berichtet, was sie denn da alles wahrgenommen hat. Oder zum Beispiel, wenn Sie im enterbt sind von einer riesen Erbschaft. Ja, da jeden Silberlöffel gewissermaßen aufzuzählen, das ist etwas, womit man die Anspruchsgegner schon ganz schön vor sich hertreiben kann. Und das bringt dann aber die Auskunftsanspruchgegner häufig dazu zu sagen, ja, 226 BGB, der will mich nur ärgern. Aber Vorsicht, in aller Regel liegt in jedem Auskunftsbegehren vielleicht schon auch der Wille, den anderen zu ärgern. Aber solange nur eine kleine Information für mich dabei rumkommt, die für mich potenziell nützlich sein könnte, schon in diesem Moment ist es keine Schikane mehr. Das bedeutet, bei solchen Auskunftsansprüchen sehr, sehr vorsichtig. Es wird häufig behauptet, ist aber selten der Fall. Anderer Fall, wo das regelmäßig behauptet wird und wurde. Wir haben über die Verbraucherrolle gesprochen. Sie wissen vielleicht schon, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa ein sogenanntes Widerrufsrecht zum Beispiel bei Online-Käufen zusteht. Da gibt es jetzt Leute, die haben so ein Widerrufsrecht auch in BGH-Fällen in der Vergangenheit einfach nur ausgeübt, um nachverhandeln zu können. Die haben gesagt, ich habe einen bestimmten Gegenstand gekauft, den habe ich für 300 Euro gekauft. Im Nachhinein erkenne ich, den hätte ich woanders auch für 200 Euro haben können. Jetzt drohe ich meiner Verkäuferin mit der Ausübung des Widerrufsrechts und sage ihr, wenn du mir nicht nachträglich einen an sich nicht geschuldeten Rabatt von 100 Euro gibst, dann widerrufe ich den Vertrag. Könnte man jetzt sagen, das ist ja reine Schikane. Die will ja nur, dass die andere einen 100 Euro Rabatt gibt. Das ist doch nur schädlich für die andere Seite. Nein, muss man sagen, das ist nicht nur schädlich für die Verkäuferin, wenn sie mir 100 Euro Rabatt geben muss, sondern die 100 Euro wandern ja in meine Tasche, die bekomme ich zurückgezahlt. Das ist ein manifester Vorteil für mich, heißt auf Deutsch nicht reine Schikane, auch wenn es für sie nur so aussieht, also 226 minus. Sollten Sie kennen, also eine Art äußerste Grenze findet kaum Anwendung. Weiter geht's. 227. Notwehr. Das erinnert Sie nun wirklich an das Strafrecht. Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich. Siehejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Sie werden später im BGB manchmal Fälle kennenlernen, die Delikt genannt werden. Und da sind Sie sehr, sehr nah tatsächlich am Strafrecht. Aber sehr viele Dinge, die Sie über das Strafrecht spielen können, da wird jemand zum Beispiel körperverletzt oder sogar umgebracht, die begründen tatsächlich auch zivilrechtliche Ansprüche. Auf Schadensersatz zum Beispiel. Und Voraussetzung dieser Ansprüche ist regelmäßig, dass das, was Sie getan haben, widerrechtlich war. Was aber, wenn Sie in dem, was Sie getan haben, wenn Sie jemand anders am Körper verletzt haben, wenn Sie gesagt haben, das war Notwehr, der hätte sonst meine Rechtsgüter beeinträchtigt, dann lernen Sie im Strafrecht, ich meine, das war der 32 StGB, ich bin ja kein Strafrechtler, das ist dann eine nicht rechtswidrige Tat. Natürlich müssen Sie diskutieren, ob es Notwehr ist. Sie erinnern sich vielleicht an den alten Herrn, der den Jungen mit der Flinte vom Kirschbaum geholt hat, weil der ein paar Kirschen gegessen hat, ja, und man versucht da mit der Gebotenheit rumzuargumentieren, ob das dann eine zulässige Notwehr war. 1:1 genau dasselbe finden Sie hier für die entsprechenden zivilrechtlichen Parallelen im Paragraphen 227 BGB. Beispiel, das ich Ihnen aufgeschrieben habe, neugierige Vermieterin zurückdrängen. Also wenn die Vermieterin sich einfach mal umschauen will in der von mir angemieteten Wohnung, die zwar ihr gehört, sie ist ihr Eigentum, aber sie hat sie mir vermietet, damit das ganze Nutzungsrecht bei mir. Und wenn die sich vielleicht sogar noch einen Schlüssel zurückbehalten hat oder sich irgendwie bei mir reindrängt, dann darf ich sie tatsächlich auch mit Gewalt herausdrängen, weil es nicht meine Wohnung ist, ich bin nicht Eigentümer, aber die von mir mit dem alleinigen Nutzungsrecht bewohnte Wohnung. Notwehr zur Verteidigung meiner Rechte aus meinem Mietvertrag. Notstand 228, auch das kennen Sie aus dem StGB nach meiner Erinnerung, § 34 StGB. Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht aus Verhältnis zu der Gefahr steht. Da geht es nicht darum, dass ich gewissermaßen jemanden wegdränge, sondern dass ich eine fremde Sache in Dienst nehme. Sie können sich tatsächlich daran schon mal eine Vorschrift dran kommentieren, die ich jetzt aber nicht mit besprechen kann, weil sie mitten aus dem Sachenrecht kommt, nämlich in Paragraphen 904. Das ist eine ähnliche Vorschrift aus dem Sachenrecht. Also wenn Sie in Ihrem Bundesland kommentieren dürfen, dann schreiben Sie neben den 228 schon mal in Vorarbeit für das Sachenrecht in 904 dran. Also zum Beispiel, wenn, so ist das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, wenn da ein PKW Ihre Fahrspur kreuzt und Sie müssen irgendwie ausweichen, dann nehmen Sie die Gegenfahrbahn in Dienst. Und wenn Sie dann jemanden irgendwie leicht touchieren, um die Vollkollision auf Ihrer Spur dieser Vollkollision auszuweichen, dann hätten Sie eine fremde Sache in Dienst genommen. Tatsächlich ebenso eine Notstandssituation und das kann eben gerechtfertigt sein. Schließlich Selbsthilfe, da habe ich Ihnen direkt schon die sachenrechtliche Parallele 859 dazu geschrieben. Das bedeutet, an sich sagt das bürgerliche Recht, bitte nur die Gerichte und die entsprechenden Vollstreckungsorgane des Staates damit beauftragen, dass Gewalt vielleicht auch mal angewendet wird, um dem Recht zur Durchsetzung zu helfen. Es gibt aber ganz eng umgrenzte Ausnahmen, wo man nicht auf die staatliche Vollstreckung warten muss, sondern wo man tatsächlich auch mal selbst zur Tat schreiten darf. Und das wäre die Selbsthilfe nach den 229 folgende. Auch da können wir kurz mal das Gesetz anlesen. Wer zum Zweck der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört, beschädigt und es obrigkeitliche Hilfe so schnell zu erreichen ist, der handelt nicht widerrechtlich, handelt nicht rechtswidrig. Also stellen Sie sich vor, Sie werden durch Paparazzi verfolgt. Und das ist eine Beeinträchtigung Ihrer Persönlichkeitsrechte. Da denken Sie sofort an das öffentliche Recht. Aber tatsächlich, wenn Sie später im Deliktsrecht sehen, dass ein solches Persönlichkeitsrecht auch etwas ist, was von dem Zivilrecht dann mitgeschützt wird. Und wenn es da keine andere Möglichkeit gibt, als denen ein Bein zu stellen, ja, dann ist das eine zulässige Form von Selbsthilfe, auch von Gewaltausübung, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, diese Paparazzi so schnell loszuwerden. Ich könnte Ihnen zu allen diesen Fällen jetzt noch durchaus, wahrscheinlich zu jedem der Fälle, zu jedem der Paragraphen nochmal 10 weitere Fälle mitgeben. Ich möchte das tatsächlich bewusst deswegen nicht tun. Ich könnte eine ganze Einheit damit gestalten, weil ich jetzt immer wieder sagen muss, ja, da kommt irgendwie nochmal was Strafrechtsähnliches im Deliktsrecht und da, oder im Sachenrecht und da werden wir dann mal sehen. Aber ohne, dass ich an der Stelle Ihnen das Delikts- und das Sachenrecht in der Tiefe vermittelt habe, ahne ich, dass das vielleicht so ein bisschen in der Luft hängt. Also, diese 10 Minuten, die ich jetzt gefühlt darüber gesprochen habe, die sollen nur einfach dazu da sein, dass das jetzt hier, diese 226 Folgen, nicht terra incognita sind, dass Sie das nicht irgendwie als ein blankes Feld vielleicht damit fremdeln, sondern Sie wissen grundsätzlich, es sind so Abwehrrechte in Sondernotmaßnahmen und wenn es mal darauf kommen sollte, wissen Sie, wo Sie nachzublättern haben. Die Schwierigkeit ist nicht jetzt irgendwie noch Streitigkeiten dazu auswendig zu lernen, sondern die Herausforderung wäre allenfalls in einem der seltenen Fälle überhaupt zu wissen, dass an dieser Stelle im BGB-AT dazu etwas geregelt ist. Und damit sind wir am Ende des Stoffs unserer BGB-AT-Vorlesung. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch einige Dinge mitgeben, von denen ich denke, dass sie nützlich sein könnten für Ihre Klausur. Es ist jetzt Anfang Februar und es könnte natürlich sein, dass einige von Ihnen die BGB-AT-Klausur auch schon geschrieben haben. Bei manchen allerdings dürfte sie vielleicht gerade sogar jetzt bevorstehen. Ich möchte Ihnen aber, wie Sie gleich sehen werden, auch das eine oder andere mitgeben, was jetzt nicht unmittelbar auf die Klausur gemünzt ist, sondern was generell die Frage vielleicht ein bisschen beantwortet, wie man mit dem nun gelernten Stoff jetzt weiter umgehen sollte, wie ich an Ihrer Stelle weiter studieren würde. Viele von Ihnen werden nämlich erst relativ am Anfang des Studiums sein und Sie haben noch genügend Zeit, sich auch den einen oder anderen Bock zu leisten. Das ist völlig in Ordnung und es wird auch nicht immer nur leichte Phasen in Ihrem Studium geben. Trotzdem früh Stellschrauben überhaupt zu sehen und mal bewusst in die eine oder andere Richtung zu drehen, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Idee. Also gehen Sie mal mit mir durch. Zunächst relativ nah an der Frage, was kommt eigentlich in der Klausur an die Reihe? Was wird da von Ihnen verlangt? Hier darf ich Sie zunächst daran erinnern, dass fast immer in juristischen Klausuren, Zivilrechtsklausuren, nach Ansprüchen gefragt wird. Kann A von B das und das verlangen. Und das A und O, wenn Sie so einen Anspruch prüfen, ist, dass Sie diesen Anspruch als solchen erkennen, mit der Anspruchsgrundlage erkennen und dass Sie ihn strukturiert prüfen. Sie brauchen in Ihrem Kopf eine Struktur, um diese Struktur dann gedanklich abarbeiten zu können. Ich meine, ich hätte das, was auf dieser Folie an Schema draufsteht, auch schon früher schon mal aufgelegt. Nicht alles haben wir überhaupt in diesem ersten Semester schon miteinander besprochen. Insofern wird diese Folie wahrscheinlich bei den weiteren zivilrechtlichen Vorlesungen immer wiederkehren. Es entlastet Sie dann aber auch, dass Sie wissen, viele dieser Anspruchskategorien haben Sie bisher noch nicht gemacht. Die ersten Ansprüche, die Sie üblicherweise an diese denken sollten, sind vertragliche Ansprüche. Das kann sein, dass sogar expressis verbis in einem Vertrag drinsteht, In einer bestimmten Situation kann A von B etwas verlangen. Das ist gerade bei längeren schriftlichen Verträgen mit umständlichen Leistungsbeschreibungen mal der Fall. In der Regel wird es eher so sein, dass es vertragsrechtliche Ansprüche sind. Das bedeutet, dass wir einfach nur einen Kaufvertrag haben, der vielleicht sogar mündlich geschlossen wurde und dass dann sich das, was verlangt werden kann, aus dem Gesetz ergibt. Sie haben also eine konkrete Gesetznorm, wo die Rechtsfolge drinsteht, die Sie haben wollen. Also im einfachsten Fall die Zahlung eines Kaufpreises. Wo Sie keinen Vertrag haben, da gibt es manchmal quasi vertragliche Situationen. Einmal das, was hier lateinisch beschrieben ist als culpa in contraendo. Das sind Schwierigkeiten bei der Vertragsanbahnung. Da ist bei der kurz vor dem Vertragsschluss irgendetwas passiert und es muss einen Anspruch geben. Oder da hatten die Parteien zum Beispiel keine Zeit, einen Vertrag zu schließen und deswegen ist eine bestimmte Geschäftsführung, wie man es nennt, dann doch ohne einen rechtlichen Auftrag, ohne einen Vertrag passiert. GOA werden Sie das später nennen. Sie sehen, dieser Punkt arabisch zweitens, das sind sehr vertragsähnliche Situationen, aber irgendwie kam es nicht zu einem ausreichenden Vertrag und dann werden Sie kennenlernen, dass das Recht auch dafür entsprechende Wundermittel bereithält. An dritter Stelle die dinglichen Ansprüche. Das lernen Sie im dritten Semester. Das ist das Sachenrecht, das ist das Eigentumsrecht. Da geht es manchmal um die Frage, wie kommt eine Eigentümerin an ihren Gegenstand wieder, den sie aus der Hand gegeben hat. Manchmal ist auch die Frage, wer ist denn überhaupt Eigentümer? Manchmal sind es auch Fragen wie, wer hat das Eigentum beschädigt und muss dafür haften? Haben sie bisher noch nicht gemacht. Dann kommt das Delikt, das ist sehr strafrechtsähnlich, das sind böse Sachen, die manche Leute mit anderen Leuten machen. Dann kommt das Bereicherungsrecht, das haben wir schon, jedenfalls ausschnittsweise gemacht. Sie erinnern sich an den 812.1.1 erste Alternative, die sogenannte Leistungskondition, die haben wir insbesondere benutzt, um nach einer Anfechtung uns das wieder zurückzuholen, was wir aus einem vermeintlich wirksamen Vertrag daraufhin geleistet haben. Also Rückabwicklung von angefochtenen Verträgen. Das ist gewissermaßen bei Arabisch fünftens etwas, was Sie zu dem jetzigen Zeitpunkt kommen, schon können sollten. Und das Letzte hat ganz, ganz untergeordnete Bedeutung. Ich würde sagen, das kommt bei jeder 350. Examensklausur vielleicht vor. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Die angemaßte Eigengeschätzung. Da tut jemand so, als dürfe er etwas für jemand anders tun, aber der will das gar nicht. Und das sind sehr, sehr besondere Konstellationen, müssen Sie noch nicht können. Also hier können Sie sich gewissermaßen konzentrieren auf Arabisch erstens und Arabisch fünftens. Und für Sie vereinfacht gesagt ist Arabisch erstens sind die Fälle, wo der Vertrag Bestand hat und Arabisch fünftens die Leistungskondition, die wenden Sie an in den Fällen, wo der Vertrag halt angefochten wurde und deswegen nach 142 Absatz 1 BGB nicht Bestand hat. Wenn Sie eine Klausur lösen, dann sollten Sie zuallererst immer den Sachverhalt lesen, die Fallfrage sehr, sehr genau lesen, das Anspruchsziel erkennen, zum Beispiel, ich möchte Herausgabe eines Gegenstands oder ich möchte Zahlung eines bestimmten Betrages und dann dafür die richtige Anspruchsgrundlage ermitteln. Sie tun das regelmäßig mit Zeichnungen, einfach indem Sie einen Sachverhalt in eine kleine Zeichnung übersetzen, dort vielleicht Pfeile einzeichnen, damit sonnenklar ist und Sie lieber noch ein drittes Mal checken, dass Sie genau die Fallfrage beantworten und genau das richtige Anspruchsziel hier prüfen, nachdem gefragt worden ist. Prüfen Sie nicht irgendetwas, sondern prüfen Sie ganz genau das, wonach gefragt wurde. Wenn Sie neben der Sache prüfen, das gibt keine Punkte, manchmal gibt es vielleicht sogar Minuspunkte. Und die gute Nachricht ist ja, es gibt im Moment noch gar nicht so viele Dinge, die Sie da prüfen könnten. Es sind insbesondere Kaufverträge, die Sie bisher geprüft haben. Da wissen Sie, es gibt die sogenannten Primäransprüche auf Übergabe und Übereignung aus 433 Absatz 1. So genau sollten Sie zitieren. Auf Kaufpreiszahlung aus 433 Absatz 2. Und wenn das halt mit Problemen behaftet war und angefochten wurde, dann wissen Sie, dann haben Sie 812.1.1 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative, auch da genau zitieren bitte, als Anspruchsgrundlage für eine Leistungskondition. Und welche dieser Vorschriften nun für Sie in Ihrer Klausur wichtig ist, das erkennen Sie schon daran, was die Parteien haben wollen. Wenn die Hauptperson sagt, sie möchte Bezahlung eines Gegenstandes, ja, dann prüfen Sie natürlich nichts anderes als in 433 Absatz 2, denn das Wörtchen Bezahlung, das steht für Kaufpreiszahlung. Und wenn Eine Käuferin sagt, du hast mir den Gegenstand noch nicht geschickt oder du hast ihn geschickt, er ist aber untergegangen. Ich möchte, dass du mir diesen Gegenstand noch einmal zuschickst. Ja, dann kann das eigentlich nur Übergabe und Übereignung im Sinne von 433.1 Absatz 1 sein. Und wenn eine Person gesagt hat, ich möchte nicht an einem Vertrag festhalten, da ist irgendwie ein schlimmer Irrtum passiert oder du hast mich getäuscht, ich möchte etwas zurückhaben, dann wissen Sie dieses Zurück, das heißt schon Rückabwicklung und da haben Sie bisher nichts anderes kennengelernt als den 812.1.1 erste Alternative. Die gute Nachricht ist, wenn Sie diese sorgfältige Arbeit an der Fallfrage mit Blick auf das Anspruchsziel und dann Übersetzung in eine dieser wenigen Anspruchsgrundlagen, die Sie überhaupt kennengelernt haben, wenn Sie die geleistet haben, dann haben Sie für sich eigentlich das rettende Ufer der vier Punkte eigentlich schon erreicht. Erstaunlich, aber viele scheitern bereits daran. Und das sollte Ihnen Mut machen. Natürlich wollen Sie nicht bei vier Punkten stehen bleiben, aber es ist absolut machbar, hier schon eigentlich in den ersten 5 Minuten nach Lektüre des Sachverhalts, also wenn Sie das Arbeiten anfangen, die Weichen so zu stellen, dass es eigentlich eine gute Klausur wird. Deswegen sollten Sie diesen Schritt, Anspruchsziel, herauslesen. Wer will hier von wem was woraus? Lernen Sie auch in der AG aus einem bestimmten Grund. Und dann nach der richtigen Anspruchsgrundlage zu suchen, das sollten Sie mit besonderer Sorgfalt machen. Dann wird das für Sie sehr, sehr nützlich sein. Haben Sie das dann soweit identifiziert, dann machen Sie eine Gliederung. Schreiben Sie bitte nicht drauf los. Man sagt bis später hin zum Examen, dass die Zeit der Klausur zu ungefähr einem Drittel draufgehen sollte für Lektüre des Sachverhalts und Gliederung. Manchmal, wenn es eine schwierige, hackelige Klausur ist, man sie irgendwo verrennt, kann es sogar sein, dass ich die Hälfte der Bearbeitungszeit brauche, um die Gliederung zu entwickeln. Warum ist das so eminent wichtig? Weil ich sonst drauf losschreibe, aber eigentlich noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Es kann sein, dass das ein Fall ist, der mir total liegt und dann geht das runter wie Sahne und an keiner Stelle habe ich irgendwie die Möglichkeit, falsch abzubiegen, sondern ich kann das einfach sauber runterprüfen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass Sie ganz am Ende denken, nee, so kann der Fall nicht gemeint gewesen sein. Und das ist blöd, wenn Sie das erst nach 7 Seiten Schreibarbeit entdecken. Besser ist zunächst eine Idee von Ihrer Gesamtlösung zu haben und dann herunterzuprüfen. Das ist auch deswegen intelligent, weil man auch bei den juristischen Korrektoren Struktur enorm schätzt. Schreiben Sie also nicht ewig lange Fließtexte, sondern entwerfen Sie zunächst eine Gliederung, die tatsächlich gegliedert ist nach den Tatbestandsvoraussetzungen, die Sie prüfen und damit aber auch nach Fallschwerpunkten. Und dann setzen Sie das auch in entsprechenden Überschriften in Ihrer Falllösung um. Dann weiß die Korrektorin auf jeder Seite sofort mit einem Blick, das sind die Punkte, die sie hier prüft. Ah ja, Anfechtung, dann Unterpunkte, Anfechtungsgrund, Anfechtungserklärung, Anfechtungsfrist, Anfechtungsgegner und so weiter und Rechtsfolge. Und weiß sofort, okay, das sind die Punkte, die ich hier zu erwarten habe. Dann geht das Korrigieren viel schneller, sage ich Ihnen, weil viel klarer ist, was die Klausurbearbeiterin an dieser Stelle macht. Aber es dokumentiert eben auch, dass Sie strukturiert denken können. Das ist ein ganz wichtiges Skill angehender Juristinnen und Juristen. Und dafür bekommen Sie, muss man sagen, auch Punkte. Da steht nicht immer so 1:1 direkt daneben, aber Sie sollten es um keinesfalls gering schätzen. Und deswegen ist die Gliederung, die Sie vorab erstellen, von so großer Bedeutung. Es gibt einen klassischen Anspruchsaufbau, ja, innerhalb einer Anspruchsgrundlage. Sie sagen jetzt zum Beispiel einen Anspruch aus 433.2 auf Zahlung des Kaufpreises. Und dann gibt es einen klassischen Anspruchsaufbau, den man immer wieder findet. Auch in vielen Fallbüchern ist der fast schon sklavisch durchgezogen. Und der kann auch eine gedankliche Stütze sein, nämlich derjenige, den ich hier jetzt seit einiger Zeit auch schon aufgeblättert habe. Anspruch entstanden, erloschen, durchsetzbar. Ich möchte Ihnen davon abraten, diesem Schema manisch zu folgen, sondern ich meine, Sie sollten das tatsächlich nur dann verwenden, wenn es an mindestens 2 dieser Punkte etwas zu sagen gibt. Ein solcher Fall, wo es an 2 der Punkte etwas zu sagen gibt, wäre zum Beispiel derjenige, wo man zunächst mal überlegen muss, ob der Kaufvertrag geschlossen wurde. Das war vielleicht gar nicht so einfach mit der Invitatio ad Referendum und so weiter und so fort. Dann ist aber die Sache ewig liegen geblieben, 3-4 Jahre liegen geblieben und ganz nach Ablauf von 3-4 Jahren kommt dann irgendwann die Verkäuferin und sagt, ach, gezahlt hast du mir auch noch nicht. Und dann müssen Sie sprechen über Verjährung. Und Sie wissen, die Probleme mit dem Vertragsschluss, die sind bei Arabisch erstens zu verorten, Anspruch entstanden und die Verjährung ist bei Arabisch drittens zu verorten. da haben Sie bei zweien dieser drei Punkte etwas zu sagen. Da kann diese Gliederung sehr, sehr sinnvoll sein. Klammer auf, zu Arabisch zweitens haben Sie bisher noch so gut wie nichts kennengelernt. Das machen Sie erst im nächsten Semester. Es gibt manche, die die Anfechtung drunter fassen, aber die würde man wohl eher unter Arabisch erstens packen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, dieses Schema anzuwenden. Wenn hingegen Sie nicht zu mehreren Punkten etwas zu sagen haben, dann ist es aus meiner Sicht eine verzichtbare Prüfungsgliederungsebene, die nur da zeigt, dass Sie irgendwie keine überzeugende Schwerpunktsetzung machen können. Das gibt nicht sofort drei Punkte Abzug, aber ich würde mir Sympathiepunkte an der Stelle nicht verschenken wollen. Um Ihnen auch da ein Beispiel zu geben, nehmen wir an, es ist sonnenklar, dass es hier ein Fall ist, wo vor allen Dingen Anfechtung zu diskutieren ist. Und Sie machen ein 8-12er geltend, also eine Leistungskondition. Dann geht es um die Voraussetzung dieses 8-12ers und dann geht es vor allen Dingen um die Frage, ist denn diese Zahlung ohne Rechtsgrund erfolgt? Und da prüfen Sie die ganze Anfechtung rein und damit bringen Sie viele, viele Seiten zu. Und am Ende wird stehen, ja doch, erfolgreich angeworfen, also etwas erlangt durch Leistung eines anderen ohne Rechtsgrund, Rechtsfolge ist herauszugeben. Diesen ganzen 8-12er, den können Sie natürlich, diese Voraussetzung des 8-12 können Sie unter Punkt 1, Anspruch entstanden, hängen. Dann müssten Sie danach noch sagen, Anspruch erloschen, wie könnte denn wohl der Bereicherungsanspruch erloschen sein? Da fällt mir nichts ein. Also ein Satz dazu, könnte erloschen sein, ist nicht erloschen. Kommt direkt arabisch drittens, ist der Anspruch durchsetzbar? Ja, über Verjährung, davon war hier nicht die Rede, wird sofort geltend gemacht, sonstige rechtshemmende Einwendungen auch nicht ersichtlich, also ist der Anspruch auch durchsetzbar. Naja, also wenn Sie so schnell was zu diesen Punkten 2 und 3 sagen, dann lassen Sie es doch einfach weg. Dann ist das eine verfehlte Schwerpunktsetzung, wenn man hart sein möchte, wenn man streng sein möchte mit Ihnen, weil Sie Dinge diskutieren, die eigentlich völlig selbstverständlich sind. Deswegen an der Stelle diesen Dreischritt ganz weglassen und Sie steigen einfach direkt an mit der 8-12er-Prüfung und wenn die Rechtsfolge von 8-12 ausgeworfen ist und festgestellt ist, es ist ein Herausgabeanspruch da, dann müssen Sie über Entstehen, Erloschen und der Durchsetzbarkeit dieses Anspruchs auch keine Worte mehr verlieren. Wenn Sie das so machen, strukturiert den Fall durcharbeiten an den Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage entlang, dann sind Sie eigentlich fast schon im zweistelligen Bereich. Ich habe Ihnen trotzdem jetzt auf diese Folie nochmal so drei Tricks, wie ich es genannt habe, für die Falllösung zusammengestellt und sage Ihnen auch noch ein paar Worte dazu, was ich damit gemeint habe. Erster Punkt, Struktur und Methode. Über den Nutzen der Struktur habe ich ja eigentlich schon etwas gesagt. Sie zeigt, dass Sie strukturiert denken. Das Gesetz aber selbst hat ja auch, es ist kein Selbstzweck, sondern das Gesetz selbst hat ja eine Struktur. Bleiben wir beim 8-12. Die Struktur lautet die Voraussetzung, ganz am Ende die Rechtsfolge. Also etwas erlangt durch Leistung eines anderen ohne Rechtsgrund, Rechtsfolge. Das sind vier Unterpunkte. Diese Struktur hat nun mal der 812. Und wenn Sie den halt als mögliche Anspruchsgrundlage identifiziert haben, dann sollten Sie unbedingt diese Struktur nicht nur einhalten, sondern auch zeigen. Zeigen in Ihrer Gliederung, die Sie vorher machen, zeigen aber auch eben durch Überschriften, damit jede Korrektorin sofort weiß, wo Sie sind. Und jetzt kommt aber noch hinzu, dass zu einer guten Struktur auch eine gute Schwerpunktsetzung gehört. Das bedeutet, man würde dort tief gliedern und stark untergliedern, wo man einen Schwerpunkt steckt, wo man argumentieren muss. Und man würde dort relativ flach gliedern und schnell vorangehen, wo etwas sonnenklar ist. Beispiel: Sie stecken irgendwo innerhalb des 812 bei der Frage ohne Rechtsgrund und dann haben Sie 142 Absatz 1 gefragt, ist womöglich der Rechtsgrund durch Anfechtung weggefallen und dann sind Sie beim Anfechtungsgrund. Und jetzt kommen da mehrere Anfechtungsgründe in Betracht. Man könnte nachdenken über einen Erklärungsirrtum, womöglich kommt aber auch ein Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften in Betracht und vielleicht sogar auch eine Täuschung, ich weiß es nicht. Dann würden Sie nicht unter dem Punkt Anfechtungsgrund über 6 Seiten hinweg diese verschiedenen denkbaren Anfechtungsgründe alle nacheinander in einem vollen Fließtext ohne Punkt und Komma durchschreiben, sondern Sie würden weiter untergliedern und würden sagen, erster möglicher Anfechtungsgrund wäre der 119 Absatz 1 Alternative 2 Erklärungsirrtum. Das wäre also, wenn der Anfechtungsgrund arabisch erstens gewesen wäre, wäre das kleine a. Wenn aber das mit dem Erklärungsirrtum schon nicht so klar ist, würden Sie an der Stelle bei klein a weiter untergliedern und würden vielleicht sagen, Sicht des Erklärenden, Sicht der Empfängerin oder Argumente dafür, Argumente dagegen, irgendwie so. Und damit zeigen Sie, je tiefer Sie gliedern, Vorsicht, hier ist ein Schwerpunkt, Sie zeigen aber, dass Sie strukturiert denken, dass Sie also nicht lange Besinnungstexte an irgendeiner Stelle machen, sondern sehr, sehr klar immer auch der Leserin, dem Korrektor, ein Gefühl dafür vermitteln, wo er oder sie gerade steht. Also, schwieriges ausführlich, nicht schwieriges, aber auch schnell. Und das ist gemeint, wenn ich hier in dem linken Block, ich gesprochen habe von Gutachtensziel, klar kennen Sie, aber auch von Feststellungsziel. Sie sollten wissen, was Gutachtensziel ist, Urteilsstil und Feststellungsstil. Gutachtensstil bedeutet, wie Sie wissen, Sie formulieren eine Frage, Sie untersuchen das und am Ende kommt der Ergebnissatz. Urteilsstil, Gutachtensstil ist erlaubt. Der Gegensatz dazu ist der Urteilsstil. Das bedeutet, Sie fangen nicht mit einer Fragestellung an, sondern mit dem Ergebnis. Und dann kommt die Begründung. Das machen nur Gerichte, deswegen heißt es Urteilsstil, das dürfen Sie nicht machen. Was Sie aber sehr wohl machen dürfen, ist der sogenannte Feststellungsstil. Das heißt nicht erst das Ergebnis, dann die Begründung, sondern das heißt nur das Ergebnis. Sie geben keine Begründung, weil es so selbstverständlich ist. Hoppla, sagen Sie, das habe ich aber noch nie gelernt. Ja, das wird in der Regel im ersten Semester auch in den Tutorien etwas zu wenig betont. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben relativ früh gelernt, auch bei mir, ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und man kann bei Willenserklärungen sehr viel diskutieren. Von der Abgabe bis zum Zugang, von der Frage, was damit gemeint war, wie die auszulegen ist und so weiter und so fort. Wenn das so ist, dann ist es sinnvoll zu schreiben, okay, oder zu untergliedern, zu sagen, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, klein a, erstmal das Angebot und bei klein b später die Annahme untersuchen. Manchmal ist das aber kein Problem, sondern der Sachverhalt hat andere Schwierigkeiten. Und es ist sonnenklar, dass X und Y an diesem Datum einen Kaufvertrag geschlossen haben. Dann bitte schreiben Sie nicht, womöglich haben X und Y an diesem Datum einen Kaufvertrag geschlossen. Das setzt voraus, dass X und Y zwei übereinstimmende Willenserklärungen abgegeben haben. Womöglich liegt in der Erklärung des X, der gesagt hat, er wolle das und das, eine Willenserklärung auf den Abschluss eines Kaufvertrags hingerichtet. Das ist viel zu ausführlich, wenn es sonnenklar ist im Sachverhalt und der Sachverhalt andere Probleme hat. Wenn es sonnenklar ist, dass Sie einen Kaufvertrag geschlossen haben, schreiben Sie nur einen Satz, nämlich X und Y haben am 2. Februar 2026 einen Kaufvertrag über einen Fiat Panda aus dem Jahr 1986 geschlossen. Blaue Farbe, ich weiß es nicht. Punkt. Ist das Gutachtensziel? Nein, Sie haben ja nicht gesagt, Sie könnten einen Kaufvertrag geschlossen haben. Ist es Urteilsziel? Auch nicht, denn Sie sagen ja nicht, die haben einen Kaufvertrag geschlossen und dann begründen Sie, warum die einen Kaufvertrag geschlossen haben, sondern das ist Feststellungsstil. Und da sage ich Ihnen, auch wenn Sie das bisher noch nicht so deutlich gehört haben, das sollen Sie an unproblematischen Stellen bitte anwenden, und zwar ab dem allerersten Semester. Sie sollten sich natürlich sicher sein, einigermaßen sicher sein, dass es hier tatsächlich unproblematisch ist. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Diese Routine, das auch gut zu erkennen, was unproblematisch ist und was nicht unproblematisch ist, das erkennt man immer nur durch fortwährendes Falltraining. Aber gewöhnen Sie sich trotzdem schon mal an, sich überhaupt auf die Suche zu machen, ob das ein echtes Problem ist oder nicht. Denn die Sorge ist immer, wenn es kein echtes Problem ist und Sie bohren trotzdem mit Gutachtensziel groß auf, dann fehlt Ihnen nachher die Zeit, die echten Probleme des Sachverhalts zu diskutieren, und das wäre schade. Zweiter Punkt, Streitigkeiten. Sie werden im Laufe Ihres Studiums viele Studierende erleben, die Streitigkeiten auswendig lernen. Manche Streitigkeiten habe ich auch auswendig gelernt, insbesondere im Strafrecht. Aber da sind wir hier nicht. Auch im Zivilrecht vielleicht, ich weiß es nicht. Aber die Tendenz geht vielleicht dahin, dass Jurastudierende zu viele Streitigkeiten auswendig lernen. Und vor allen Dingen, es kann trotz allen Auswendiglernens passieren, dass Sie eine Klausur vor sich haben, wo Sie sehen, so wie das im Sachverhalt angesprochen ist, das muss ein Problem sein, aber ich kenne diesen Streit nicht. Das sollte kein Drama für Sie sein. Wenn Sie aus der Systematik erahnen oder aus den deutlichen Zaunpfahlhinweisen im Sachverhalt dann letztlich erkennen, dass hier ein Problem liegt und Sie wissen nicht, wie das diskutiert wird, erfinden Sie Argumente. Es ist überhaupt keine Schande. Genau das ist gefragt. Sie sagen einfach, das kann man so oder so sehen. Und dann gehen sie vor nach dem Schema links, rechts, Mitte. Was bedeutet das? Ja, sie sagen irgendwie, dafür, für diese Sichtweise spricht das und das, gegen diese Sichtweise spricht das und das und eine vermittelnde Ansicht könnte etwa lauten, dass bla bla bla. Und dann entscheiden sie sich vielleicht sogar für die vermittelnde Auffassung, können sie aber auch für das, was sie, für sie überzeugender ist. Also überladen sie sich selbst und ihre Lernverantwortung nicht mit zu viel Ballast auswendig gelernter Streitigkeiten. Na klar, es gibt manche Standardstreits, von denen sollte man mal gehört haben, aber prägen sie sich nicht zu viele Einzelargumente ein, sondern lassen sie es auch mal bei Problembewusstsein bewenden. Und dann, wenn sie das Problem erkennen, dann assoziieren sie selbst Argumente. Wenn sie sich darauf ein bisschen mal konzentrieren und mal schauen, wie sie das können, vielleicht auch in der privaten Arbeitsgemeinschaft, der Lerngruppe, mal überlegen, wie sie zu unbekannten Streitigkeiten Argumente erfinden können, dann werden sie sehen, so schwer ist das gar nicht, das kriegen sie schon hin. Und sei es nur, dass sie, so wie wir das jetzt hier in dieser Vorlesung gemacht haben, sich überlegen, wie sieht das eigentlich aus der Perspektive von A aus und wie sieht es eigentlich aus der Perspektive von B aus? Das haben sie doch fast immer in einem Rechtsstreit, ja? Zwei Leute haben unterschiedliche Auffassungen. Ja, und dann ist es halt auch ihre Auffassung, ihre Aufgabe, beide Perspektiven zu würdigen. Das tun sie bitte auch in der Klausur. Das wird wahnsinnig honoriert. Und ich würde es nicht so deutlich sagen, wenn es erstens nicht Punkte gäbe. Und es gibt auch vor allem deswegen Punkte, weil das bis in die hohen Semester hinein nicht selbstverständlich ist. Sondern selbst gute Bearbeiter werden da regelmäßig, wenn sie irgendwie wissen, wie der BGH das entscheidet, dann rennen die sofort in diese Richtung los. Aber das ist eben nur die Hälfte der Miete. Sie müssen auch die andere Auffassung, für die sie sich später nicht entscheiden, überhaupt erstmal ausarbeiten und auch deren stärkste Argumente würdigen. Dann wirkt ihre eigene Überzeugungsarbeit viel, viel stärker. Schließlich Sprache. Ich habe hingeschrieben, Aktivformulierungen und einfache Sätze. Wie von wundersamer Hand, sobald man Jura beginnt zu studieren, fängt man an, passivisch, substantivisch zu formulieren, das Wort vorliegend, inflationär zu gebrauchen. Und auch wenn man, glaube ich, abends mit den Freundinnen und Freunden so nicht reden würde, sobald der Griffel in der Hand ist, irgendwie fängt diese komische Jurasprache an. Ich kann mich gut darüber lustig machen, aber beobachten Sie sich einfach mal, wie das automatisch passiert. Es ist mir sicherlich auch passiert, aber versuchen Sie sich auch da mit der Zeit anzugewöhnen, lesbar zu formulieren. Sie bekommen nicht Punkte für irgendwie juristisches Kauderwelsch. Eher ist es sogar so, dass ich als Korrektor regelmäßig Aussagen, Sätze lese, wo ich mir sicher bin, dass auch derjenige, der sie formuliert hat, nicht verstanden hat, was dieser Satz ergeben sagen soll. Ich verstehe es nicht und meistens wissen die Leute das dann auch irgendwie selbst nicht und das gibt Punktabzug. Das sollten sie vermeiden, sondern aktivisch leichte Parenthesen, also nacheinander Hauptsätze formulieren. Das ist etwas, was die Sprache klar macht und vor dem sie sich jetzt nicht irgendwie wegducken sollten, sondern das ist durchaus etwas Gutes, wenn das verständlich ist. Schließlich 4 sinnvolle Lernschritte, das geht jetzt über die Klausur hinaus. Wie würde ich an Ihrer Stelle das Lernen weiter angehen? Ich würde sicherlich die Theorie immer mal wieder wiederholen. Ich habe das zu Beginn und am Ende meiner Einheiten jetzt dieser Vorlesung versucht, schon mal so anzugehen mit Ihnen, damit das so ein bisschen zum Usus wird. Ich würde Ihnen aber auch mit den Inhalten dieser Vorlesung raten, sie jetzt nicht wegzuschieben und sich damit zu trösten, dass das irgendwie in 7 Jahren auch noch auf YouTube verfügbar ist. Das wird es zwar womöglich sein oder in aktualisierter Version, aber Sie brauchen häufigere Wiederholungszyklen. Sie haben jetzt vielleicht so die Wochenwiederholung drin gehabt. Ich würde Ihnen schon zu einer 4-6 Wochen Wiederholung auch nochmal raten und dann 3, 4, 5 Monate später, vielleicht einfach sogar Anfang April vor Beginn des Sommersemesters, einfach nochmal im Schnelldurchlauf jetzt BGB-AT hören. Sie müssen Inhalte immer dann wiederholen, wenn Sie sie gerade noch wissen. Wenn die einmal hinten runtergefallen sind, dann müssen Sie sie neu lernen. Aber Sie wollen sie ja aktivieren und aktivieren müssen Sie, wenn Sie da hinten noch irgendwo da sind. Dann geht es schnell. Sie können das ja bei YouTube wunderbar machen, indem Sie schnell laufen lassen. Ja, auf 1,5 oder 1,75-facher Geschwindigkeit können Sie die Vorlesung laufen lassen. Das sollte aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit sein, um irgendwo, wenn Sie gerade unterwegs sind, nochmal die Themen zu schärfen, sodass Sie in den nächsten Semestern davon nicht überrascht werden. Es passiert allzu häufig, dass Sie später in einem BGB-AT nachlernen müssen. Und das können Sie jetzt schon ersparen, wenn Sie sich vielleicht irgendwie so eine eine Wiederholungsnotiz in Ihren Kalender machen, damit Sie dann sich auch die Zeit reservieren, um diese Inhalte sich nochmal zu Gemüte zu führen. Theorie ist das eine, Fälle sind das andere. Habe ich schon manches Mal gesagt, habe auch einzelne Fälle hier in die Vorlesung integriert. Das wird sicherlich mit der Zeit auch bei neueren Auflagen nochmal stärker werden. Aber es sind nicht genügend Fälle, die ich hier mit Ihnen machen konnte. Sie sollten sich Fälle suchen und sie selbst ohne unzulässige Hilfestellung lösen, wo immer Sie finden, bis hin in den Alltag. Am Anfang machen Sie es vielleicht leicht, dann steigern Sie den Schwierigkeitsgrad immer weiter. Am Anfang fangen Sie vielleicht mit diesen schwarzen Fällen, Fallbüchern an vom Fallverlag. Das wird manchmal davon abgeraten als böse Grauliteratur. Aber beginnen Sie doch mal mit dem Einfachen. Fangen Sie nicht direkt mit dem Examensrepetitorium BGB-AT an, sondern gönnen Sie sich auch Erfolgserlebnisse zunächst mal mit den einfachen Fällen. Und dann, das meine ich mit meinem vierten Punkt, im Alltag subsumieren, gewöhnen Sie sich an, nicht nur dann in die Jura-Welt hinabzusteigen, wenn Sie jetzt wirklich ausdrücklich lernen wollen, sondern Jura ein bisschen zu leben. Suchen Sie auch mal in der Welt Ihrer Verträge, die Sie jeden Tag schließen, nach Problemen. Sie sollen nicht allen Leuten die Paragraphen um die Ohren hauen, aber dass Sie für sich selbst schon mal still subsumieren, was wäre eigentlich, wenn Sie es jetzt das mal als Klausur verarbeiten würden oder das als Fall voll durchklagen würden, was wäre dann, wovon zu halten? Wir hätten eine gute Beweisleistung, aber auch, was sind die Anspruchsvoraussetzungen, wo es vielleicht haken würde? Diese juristische Denke, klar, die müssen sich irgendwann mal wieder abgewöhnen, damit sie von ihren Freundinnen und Freunden noch gemocht werden, aber so vorübergehend sich sowas mal anzugewöhnen, ist, glaube ich, sehr, sehr schulend. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich bin Ihnen natürlich auch dankbar, wenn Sie am Ende dieser Vorlesung mir eine Rückmeldung geben an martin.fries@businessschool-berlin.de, was aus Ihrer Sicht vielleicht nützlich war, aber auch welche Elemente dieser Vorlesung Sie gerne noch ganz anders sehen oder stärken würden, was Ihnen insbesondere auch in der grafischen Aufbereitung gut oder weniger gut gefallen hat. Sie ahnen mir selbst, ich glaube, ich habe das zwischendurch auch schon mal gesagt, gefällt dann am Ende doch vieles wieder nicht, sodass ich mir eigentlich jetzt am Ende dieser Vorlesung schon wünschen würde, morgen mit der nächsten Auflage anzufangen. Mal sehen, inwieweit ich das umsetzen kann. Ich bleibe aber dran, so viel verspreche ich Ihnen. Soweit Sie das jetzt, so wie Sie es erlebt haben, schon nützlich fanden, freue ich mich natürlich, wenn Sie das weitersagen. Denn ich denke, es gibt viele da draußen, die aus ganz verschiedenen individuellen Gründen im Hörsaal nicht gut arbeiten können oder denen es einfach auch aus Barrieregründen gleich welcher Art verwehrt ist, im Hörsaal dabei zu sein und denen es vielleicht nützt, zu wissen, dass man bestimmte Inhalte heutzutage tatsächlich auch über Online-Medien sich anschauen und studieren kann. Das soll den klassischen Hörsaal nicht schlecht reden, da stehe ich auch sehr, sehr gerne, aber es ist einfach eine zusätzliche Ressource, die vielleicht dem einen oder anderen sehr, sehr dienlich sein kann. Und wenn Sie weitergehen wollen mit solchen Themen, dann haben Sie vielleicht gesehen, auf meinem YouTube-Kanal finden Sie eine Reihe von weiteren Vorlesungen zu BGB und zur ZPO. Die Schuldrechtsvorlesung, die wird auch in absehbarer Zeit neu aufgelegt. Das ist so ein Hybrid-Mitschnitt, aber die Inhalte sind alle da. Die Unterlagen finden Sie auch auf jura-podcast.de. Das ist sowieso meine Zentralseite für alle Unterlagen. Da sehen Sie, was ich auch noch so an kleineren Videos nebenher gemacht habe. Ansonsten können Sie noch wissen, dass ich alle paar Monate ein aktuelles Rechtsprechungsvideo mache namens Hashtag Fußnote. Da sind wir inzwischen auch schon bei der 90. Auflage. Das ist also etwas, was sich bewährt hat. Auch dafür gibt es eine eigene Playlist bei YouTube, ebenso auf Spotify und Apple Podcasts, wo Sie das abonnieren können. Und Sie haben womöglich auch gesehen, dass ich am ersten Mittwoch des Monats ist es momentan abends um 8 Uhr einen Livestream mache auf YouTube mit aktuellen Jura-Themen, wo Sie auch immer neue Themen dazu nennen können, wenn Sie sagen, darüber sollten Sie mal live berichten. Das steht dann nachher schon auch auf nach dem Live-Termin auf YouTube zur Verfügung, aber die Live-Option bietet Ihnen die Möglichkeit, im Chat tatsächlich auch direkte Fragen zu stellen, auf die ich dann eingehen kann. Lassen Sie also gerne von sich hören, auch wenn ich jetzt über dieses Vorlesungsformat nicht in den wirklichen interaktiven Austausch mit Ihnen treten kann. Es bleibt mir Ihnen ein ganz herzliches Danke zu sagen, dass Sie bis hierhin mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns mal im echten Leben und Sie schauen sonst tatsächlich auch mal auf eines meiner anderen Angebote. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Jurastudium sehr, sehr viel Erfolg. Ich bin mir sicher, auch wenn manchmal Stress dabei ist, auch wenn manchmal sehr, sehr viel schlecht über das Jurastudium geredet wird und sicherlich auch vieles verbesserungswürdig ist. Es ist am Ende des Tages ein wundervolles Studium mit einer ganz spannenden Materie, das zu ganz, ganz tollen und vielseitigen Berufen führt. Also Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich freue mich, wenn ich ein kleines Stückchen dieses Weges begleiten darf und wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage bis bald.